Letzte Woche haben wir gemerkt, dass die Interviews einfach viel zu oberflächlich waren, dass wir nie tief genug reingekommen sind und haben dann einfach mal unsere Best Guesses genommen zu den verschiedenen Themen und hatten vor, dazu Slides zu erstellen, um ein bisschen fokussierter die einzelnen Prozesse zu verstehen und nicht immer so oberflächlich und komplett breit gefächert mit allen möglichen Leuten in der Chemieindustrie zu reden.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Servus Alex.
Servus Corby.
Wir haben ja wieder eine spannende Woche hinter uns, hatten meiner Meinung nach einen guten Ansatz, aber man hat natürlich gemerkt, immer wieder gab es Tage, an denen hat man einfach nicht das Gefühl voranzukommen oder überhaupt nicht näher zu kommen an die finale Idee. Von dem her ist es motivationstechnisch natürlich nicht optimal, aber zumindest versuchen wir das, was wir vorhatten. Wir wollten ja eben die Slides machen, haben die direkt gemacht, haben, glaube ich, einen Tag gebraucht, um die ganzen Slides zu machen und haben die dann an alle möglichen Leute rausgeschickt.
Ja, da haben wir auf alle Fälle auch so viele angeschrieben, dass wir unsere LinkedIn-Vernetzungslimits erreicht haben. Das heißt, mehr ging dann erstmal nicht. Gut, wir haben jetzt gerade noch LinkedIn Premium im Testmonat. Das heißt, wir haben noch ein paar In-Mail-Messages für Kontakte, die wir jetzt noch finden und die uns wichtig wären. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal eine Woche warten, dass wir wieder bei mehr Leuten für die Vernetzung anfragen können.
Ja, und zu den einzelnen Themen. Eins davon war ja das Lieferkettengesetz, wo wir prüfen wollten, ob sich da viel für die Unternehmen ändert, ob da eine Opportunity da ist, dass mehr reguliert werden muss. Da hatten wir auch Slides erstellt, die verschickt und da mit ein paar Leuten geredet und uns ein bisschen informiert. Was war denn da das Ergebnis, Alex?
Ja, also tatsächlich das, was wir im Vorhinein vom Lieferkettengesetz gelesen haben, dass da unbedingt neue Software nötig ist, um den Bürokratieaufwand zu verringern, konnten wir so nicht bestätigen in den Interviews und auch in den schriftlichen Antworten, die wir bekommen haben. Also die meisten Unternehmen, die das Lieferkettengesetz betrifft, haben auch schon entsprechende EDI-Systeme, also Electronic Data Interchange-Systeme mit den Suppliern. Das heißt, sie können auch sehr leicht Vertragsupdates, die sie jetzt benötigen durch dieses Lieferkettensystem oder neue Umfragen, die sie an die schicken müssen, über dieses System austauschen. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Man könnte es natürlich ein klein bisschen verbessern, wenn man jetzt ein Tool eigens für dieses Lieferkettensystem bauen würde. Aber das scheint nicht wirklich ein großes Problem zu sein, beziehungsweise die Chemiefirmen schrecken auch davon zurück, neue Tools einzuführen. Deswegen glaube ich jetzt mit dem Wissensstand, dass das Lieferkettengesetz selbst hier keine Opportunity für uns ist.
Ja, teilweise haben wir sogar klipp und klar die Antwort gekriegt. Dadurch ändert sich gar nichts, es wird bereits alles abgebildet. Das machen sie sowieso schon. Bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf die großen Unternehmen, aber heißt ja schon mal, okay, der Stand ist einigermaßen an dem Punkt, dass jetzt nicht wahnsinnig dringend jeder Software dafür bräuchte.
Ja, genau. So viel zu dem Thema Lieferkettengesetz, das jetzt erstmal wieder gestrichen ist von unserer Liste. Das nächste Thema war ja dann Wettbewerbsanalyse. Wie erging es uns damit, Corby?
Ja, da haben einige Leute tatsächlich ziemlich viel Interesse gezeigt, erstmal beim ursprünglichen Outreach. Die Folien waren natürlich nicht extrem genau, weil wir auch nicht den wirklichen Plan haben, was die Leute zur Wettbewerbsanalyse in ihrem Firmen machen, ob es da irgendwelche Routineaufgaben gibt. Das wollten wir eben rausfinden durch unseren Pitch und durch die Gespräche dann mit den Leuten. Wir haben ja gemeint, das, was wir technisch am einfachsten hinkriegen, ist irgendwie Veränderungen an den Websites von den Wettbewerbern direkt zu sehen und dass die Leute Notifications zu bekommen und Social Media Feeds da zusammenzufassen oder vielleicht die wichtigsten Veränderungen oder Posts da zu extracten oder beispielsweise Job-Offers oder auch Beschreibungen von Stellen auf LinkedIn, um so ein bisschen zu erfahren, okay, an was arbeiten die Competitor eigentlich. Das allerdings haben wir in den Gesprächen dann festgestellt, ist jetzt nicht so die relevante Information. Viel kommt eher dann aus der Fachpresse, aus Messen oder sonst wären sie halt interessiert an vertraulichen, geheimen Wettbewerbsinformationen. Sowas wie Preisen oder neuen Kundenkontakten oder in welche anderen Marktsegmente sie vielleicht einsteigen könnten. Und das sind natürlich nicht Sachen, die wir jetzt einfach so als Software direkt zu Beginn entwickeln könnten.
Ja, genau. Es ist eben sehr selten zum Beispiel, dass auf der Website eine Neuigkeit publiziert wird, die nicht davor irgendwie in der Fachpresse oder auf Messen schon in irgendeiner Weise angekündigt wurde. Das heißt, zum Beispiel diese Website-Changes oder ich schätze, ähnliches gilt für Social Media, sind nicht die wichtigsten Quellen für diese Wettbewerbsanalyse von dem, was wir in den Interviews gehört haben.
Deswegen ist auch das erstmal wieder von der Liste gestrichen. Wir haben zwar noch Interviews gescheduled zu dem Thema, die wir natürlich jetzt nicht absagen, aber so grob werden wir jetzt nicht weiter diese Opportunity verfolgen.
Ja, genau. Und dann hatten wir noch so einen Joker-Slide-Set bezüglich einem Digitalisierungsprojekt an viele geschickt. Da hatte ich das Gefühl, dass sehr viele interessiert waren daran, generell, was so unsere Ideen sind, was man überhaupt digitalisieren kann. Wir haben ihnen dann eben die Präsentation geschickt und darauf kam dann meistens leider keine Antwort mehr bei mir. Also ich habe ein Interview für nächste Woche noch gescheduled, das aber auch mit einem Startup-Gründer ist, der uns dann eher weiterleiten würde zu einer mittelständischen Chemiefirma.
In unserer Präsentation hatten wir auch kein konkretes Projekt erwähnt, was wir machen wollen, sondern nur so ein paar Ideenvorschläge, in welchen Bereichen wir helfen könnten. Logistik, Wissensmanagement, R&D, alles in die Richtung.
Hast du auch Antworten darauf bekommen, Colby?
Ja, bei mir sind nach den ersten von den Slides, die ich rausgeschickt habe, war dann das LinkedIn-Vernetzungslimit erreicht. Ich habe, glaube ich, 2, 3 Antworten bekommen. Entweder, dass es für sie aktuell nicht relevant ist oder dass sie jetzt, auch weil Anfang des Jahres ist, irgendwie kein Budget haben für so ein Projekt oder irgendwas in Richtung Auftragsforschung, haben sie es genannt. Und deshalb wollte sich da niemand nochmal genauer austauschen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt oder irgendwelche Projekte, die wir umsetzen könnten.
Von ein paar Kontakten haben wir noch gehört, dass sie das mal mitnehmen und uns im Hinterkopf behalten. Und ja, falls ihnen doch mal so ein Projekt begegnet, sie uns dann kontaktieren würden, was natürlich sehr nett ist. Aber wir setzen da jetzt auch nicht allzu viel Hoffnung drauf, dass das wirklich was werden könnte.
Auch wenn haben die Chemieunternehmen ja nicht so wahnsinnig viele Digitalisierungsprojekte. Das heißt, es kommt vielleicht jedes halbe Jahr mal wieder was und vor allem bei kleineren auch noch seltener. Und wenn sie dann eben was haben, dann suchen sie aktiv nach Entwicklern und beauftragen das. Und sie haben halt nicht irgendwas übrig, falls gerade Entwickler kommen und anfragen, ob sie irgendwas für sie digitalisieren könnten.
Das letzte Thema der 4, für die wir Präsentationen erstellt haben, war ja R&D-Wissensmanagement. Beziehungsweise Projektmanagement so ein bisschen eine Kombination. Dafür haben wir auch sehr positives Feedback zuerst erhalten, von was das Interesse angeht, generell an so einem R&D-Wissensmanagement-Tool.
Wir hatten uns ja überlegt, die Software zu machen für Spezialchemieunternehmen, die also basierend auf unterschiedlichen Kundenanforderungen immer ihre Produkte so ein kleines bisschen anpassen und nicht quasi einfach nur versuchen, ihr Hauptprodukt oder ihre paar Produktlinien stetig zu verbessern und nur zu optimieren.
Ja, oder komplett neue Produkte zu entwickeln.
Genau, ja. Deswegen, wir hatten mit ein paar Leuten da auch geredet. Manche waren dann eben insofern nicht relevant, dass das auf sie nicht so ganz zugetroffen ist, aber von der Website her oder von der LinkedIn-Beschreibung vom Unternehmen her oft nicht so einfach herauszufinden, ob das jetzt für sie relevant sein könnte, ob sie die Produkte auf Kundenanforderungen spezifisch anpassen. Aber was ziemlich interessant war, dass wir tatsächlich mit 2 Leuten geredet haben, die aktuell in ihren Unternehmen solche Digitalisierungsprojekte, die genau in die Richtung gehen, durchführen lassen. Das heißt, die entwickeln da Datenbanken und Tools, um eben die Versuchsdaten strukturierter abzuspeichern. damit sie dann irgendwann in der Zukunft die Daten sinnvoller verwenden können. Das ist ja an sich schon mal ein sehr gutes Zeichen, wenn die Firmen den Need sehen und selbst da quasi auch Geld in die Hand nehmen, um das zu entwickeln, was natürlich die Frage ist, ob das von Unternehmen zu Unternehmen dann sehr ähnlich ist, das, was dabei umgesetzt wird, oder ob wir das mit einer bisschen allgemeineren Software abdecken könnten.
Ja, fand ich sehr interessant, dass tatsächlich diese doch eher mittelständischen Unternehmen das auch intern selbst entwickeln teilweise. Das heißt, das könnte dafür sprechen, dass es angepasst sein muss irgendwo auf die Firma. Also wir haben da auch viel gehört, dass sehr viele Firmen sehr viele verschiedene Prüfmethoden haben, zum Beispiel Testmethoden. Und das müsste auf alle Fälle sehr allgemein irgendwie dargestellt werden bei uns.
Ja, aber die Firmen, also zumindest von einer Firma haben wir auch gehört, dass sie interessiert war an dem Competitor, den wir dazu gefunden haben. Der hat auch so eine Software, die genau in die Richtung geht, kommt aus den USA. Da haben wir aber erfahren, dass das extrem viel gekostet hätte. Also für die Firma wäre das irgendwie sechsstellig gewesen. Und das ist so der einzig große Competitor. Sonst gibt es irgendwie noch einen kleinen Competitor, den wir aus Deutschland gefunden haben, der aber schon viele Jahre existiert und irgendwie nur 4 Mitarbeiter hat. Das heißt, es ist keine so fortgeschrittene Software vermutlich.
Richtig. Trotzdem muss man sagen, das wäre auf alle Fälle auch ein großes Softwareprodukt. Das heißt, man müsste relativ viele Features erstmal hinzufügen. Vor allem, es gibt ja sogenannte LIMS, also Laboratory Information Management Systems. Und entweder man macht ein Interface mit diesen LIMS-Systemen oder man muss auch diese Funktionalität irgendwie abbilden, damit es einfach ja genügend Wert bringt, dem Unternehmen dieses Tool einzuführen.
Ja, und das sind ja alles Sachen, die wir irgendwie prüfen müssten, aber da sind wir halt wieder an dem Punkt, wo wir keinen Zugriff auf die Daten kriegen, keinen Zugriff überhaupt auf, erfahren wir gar nicht, was für ein LIMS-System sie verwenden.
Ja.
Und um das halt überhaupt mal zu validieren oder einzuschätzen, ob das eine gute Opportunity ist, müsste man halt mal genauer sehen, was man entwickeln müsste oder was das erste MVP wäre, was schon einen Wert bringen könnte.
Genau. Ja, generell nochmal zu diesem Thema, dass diese Idee eher für so Spezialchemiefirmen ist, habe ich auch noch ein Feedback bekommen, dass es eben auch selbst in den Spezialchemiefirmen nur für diejenigen wirklich wichtig ist, die irgendwas mit verschiedenen Mischverhältnissen herstellen, also zum Beispiel Schmieröl oder Farbe oder Lack, sowas in die Art, und ja, für irgendwelche Carbonhersteller zum Beispiel, auch wenn das auch unter Spezialchemie fällt, nicht so interessant ist. Ich glaube, da haben wir am Anfang noch den Fehler gemacht, dass wir einfach relativ breit so R&D-Scientists angeschrieben haben auf LinkedIn und noch nicht mal wirklich eingeschränkt auf Spezialchemie. Das heißt, wir haben auch ein paar Meetings gehabt jetzt, wo wir nicht wirklich über diese Idee reden konnten, weil der R&D-Prozess dort einfach ganz anders aussieht als den wir uns jetzt so gedacht haben.
Das geht ja teilweise so weit, dass als Antwort kommt, ob wir überhaupt wissen, dass wir gerade ein Chemieunternehmen angeschrieben haben.
Ja, genau. Man erhält schon lustige Antworten manchmal. Aber natürlich auch aus diesen Meetings kann man neue Informationen, vor allem über die Chemieindustrie, noch rausziehen. Wir sind ja doch noch relativ am Anfang, was unseren Wissensaufbau angeht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht speziell für das eine Thema super relevant war.
Genau, ja, deswegen haben wir aus diesen Interviews ja dann auch wieder teilweise neue Anstöße oder Ideen bekommen. Eins zum Beispiel war ein Problem, dass jemand öfter mit seinen Kunden so Konstruktionen zwischen verschiedenen CAD-Systemen, also das sind ja Software für Computer-Aided Design, um quasi was zu konstruieren, das zu sehen, wie das aufgebaut ist. Das wird in verschiedenen Firmen halt benutzt. Und zum Austausch gibt es so verschiedene File-Formate, zum Beispiel Step-Files. Aber wir haben eben da als Feedback bekommen, dass bei dem Austausch oder bei dem Export in solche Step-Files einige Parameter verloren gehen. Das ist allerdings wieder ein Problem, wo es irgendwie schwierig ist für uns, wie wir da weitermachen sollen. Auch weil wir schätzen, okay, wenn das so einen großen Mehrwert bringen würde, dass eine Software die verschiedenen Projektdateien aus anderen CAD-Softwares importieren könnte, wäre das ja schon ein extremer Mehrwert für diese Software und dann würde das ja hoffentlich die Software entsprechend machen, dass die mehr Benutzer bekommt. Und außerdem ist es für uns schwierig zu validieren, wie oft das wirklich passiert, dass jemand was nachkonstruiert oder dass dieses Problem überhaupt besteht, dass irgendwas von einem CAD-System zum anderen exportiert und importiert wird.
Ja, sehr Ähnliches haben wir tatsächlich für die LIMS-Systeme gehört. Also verschiedene Chemiegruppen haben zum Beispiel bei verschiedenen Standorten verschiedene LIMS-Systeme, aber müssen da natürlich öfter Informationen austauschen, beziehungsweise möchten sie austauschen, um eben Wissen zu transferieren von einem Standort zum anderen. Und da müssen meist bisher angepasste Lösungen extra programmiert werden für dieses Interface.
Ja, das geht auch so weit, dass wenn jetzt von einem alten System zu einem neuen System gewechselt wird, dass dann die Daten gar nicht übertragen werden, weil es einfach zu kompliziert ist. Was dann wieder zurückgeht auf die Leute, die Daten verarbeiten wollen, die ja nicht einfach die älteren Daten wegschmeißen und deswegen dann doch wieder von Hand dieses individuelle Interface programmieren müssen.
Ja, ist jetzt auch keine wahnsinnig coole Opportunity, würde ich mal sagen, einfach so Interfaces zwischen LIMS-Systemen zu bauen. Und da es so viele verschiedene LIMS-Systeme auch gibt und es sehr schwer ist, rauszubekommen, welche LIMS-Systeme benutzt, beziehungsweise wir haben es ja gehört, die wollen nicht mal das uns sagen, ist das jetzt auch keine Opportunity, die wir aktiv groß weiterverfolgen werden. Außerdem hatten wir nochmal Gespräche mit Leuten aus dem Nachhaltigkeitsbereich im Chemiesektor und neben den Opportunities, die wir bisher schon auch mal angerissen haben, sowas wie CO2-Footprint, da wurde uns tatsächlich eher abgeraten, da reinzugehen, weil es schon so überflutet ist mit verschiedenen Startups, Tools und Ähnlichem, haben wir gehört, dass es teilweise Probleme gibt, die verschiedenen Umweltstandards untereinander zu konvertieren von einem zum anderen. Also wenn ich zum Beispiel Standard A in Deutschland erfülle, wie viel ist es dann von Standard B in den USA? Also ist das 80% von dem Standard habe ich dann auch erfüllt oder vielleicht 120%? Im Thema Standards kennen wir uns beide noch nicht wirklich gut aus. Das ist auf alle Fälle was, wenn wir das ein bisschen weiter angehen möchten, müssten wir uns da erstmal reinarbeiten, was genau diese Standards beinhalten.
Aber ist natürlich ein mega interessanter Input, weil das was ist, wo wir so nie drauf kommen würden,
ja,
ohne Insiderwissen. Das haben wir dann allerdings auch mal angesprochen in einem anderen Interview, ob das irgendwie für sie ein Problem ist. Und da kam relativ schnell die Info, dass auch die großen Zulieferer, die jetzt aus China kommen oder so, die sind halt dann doch auch nach den internationalen Standards zertifiziert, die sie verwenden, einfach um Kunden zu gewinnen aus den anderen Bereichen.
Ja, genau. Hier, das ist jetzt eine Meinung natürlich. Das ist ziemlich unterschiedlich, auch in China. Wie gesagt, das betrifft jetzt vor allem die großen chinesischen Hersteller. Wie es dann bei kleineren aussieht, auf die deutsche Chemieunternehmen auch oft zurückgreifen, das wissen wir noch nicht genau. Das heißt, da müsste man noch mal ein bisschen mehr Research betreiben in die Richtung.
Sonst haben wir auch noch den Input bekommen, dass die EU plant, täglich 40 verschiedene Initiativen in der Zukunft anzupassen oder zu veröffentlichen. Und das könnte ja auch ein gewisses Problem für die Unternehmen sein, das alles regelmäßig zu checken oder zumindest sehr viel Aufwand, sehr hohe Kosten, um rauszufinden, welche Initiativen sind jetzt für sie relevant.
Ja.
Das heißt, da könnte man möglicherweise eine Art Newsletter machen, der angepasst ist auf die einzelnen Unternehmen. Auch da haben wir mal gefragt, zumindest wie es im aktuellen Stand aussieht, wo dann als Ergebnis kam, okay, die großen Sachen, die bekommt man eh irgendwie über die Presse mit. Und sonst gibt es halt manchmal so Newsletter zu den spezifischen Regelungen. Und da schauen sie dann halt einmal durch und meistens ist nichts dabei und lassen das wieder. Aber es war jetzt kein wirklich großes Problem, dass sie da irgendwie viel übersehen oder dass mehrere Leute da dauerhaft irgendwie nur schauen müssen, welche neuen Initiativen es gibt. Aber das kann natürlich sein, dass es zukünftig noch deutlich mehr wird.
Richtig, einerseits das und andererseits ist es schon so, dass sie auf alle Fälle Arbeitszeit verlieren, damit, dass sie einfach Newsletter so überfliegen, ob irgendwas Relevantes dabei ist. Also man könnte da, glaube ich, auf alle Fälle Zeit einsparen. Das Problem dabei ist, dass die Mitarbeiter das, denke ich, schon auch gerne machen. Wie viele Menschen gerne irgendeine Zeitung lesen, lesen sie natürlich auch gerne einen Newsletter über Neuigkeiten aus der Branche. Und das ist ja leichte Arbeitszeit für sie.
Genau, ja, ich glaube auch, es geht vor allem darum, dass sie halt nicht die alternativen Arbeiten, die sie sonst zu tun hätten, machen wollen, sondern dass einfach eine vergleichsweise gute Pause ist, die man auch mal machen kann, wenn man jetzt gerade nicht so konzentriert ist. Von dem her werden wir auch in die Richtung jetzt nicht wirklich hart weitersuchen. Und weil wir ja auch noch unser LinkedIn-Limit haben gerade, ist unser Plan jetzt auch eher mal ein bisschen, zumindest die ersten Tage, weniger in Bezug auf die Chemieindustrie zu machen.
Ja, genau. Ziel ist, mal wieder den Kopf frei zu bekommen. Weil jetzt sind wir ja doch einige Wochen schon fast täglich in Interviews bezüglich der Chemieindustrie. Und einfach mal wieder offener sich Gedanken zu machen, was für Probleme man hat, wie man die vielleicht lösen könnte oder was man sonst für Softwareideen hat.
Ja, weil wir natürlich nicht zu fixiert auf die Chemie bleiben wollen, weil wir eben immer wieder auf das Problem stößen, dass wir nicht tief genug reinkommen und vermutlich auch Zeit einfach ein wertvolles Asset ist, dass man kann es nicht enforcen, umso mehr man arbeitet, umso mehr kommt plötzlich raus.
Ja, tatsächlich ist es ja auch so, vor allem bei diesen Projekten oder Dienstleistungen, die wir im Moment anbieten, so etwas dauert einfach super lang, bis das in einer Firma besprochen wird. Unsere Kontakte müssen da ihre Chefs fragen, ob überhaupt Budget besteht. Dann müsste der Chef mit uns noch sprechen. Also das sind Sachen, die müssen erstmal wahrscheinlich über Monate mit denen aufgebaut werden, bis dann wirklich dieses Projekt starten würde. Das heißt, wir könnten auf alle Fälle ein bisschen Zeit nutzen, um irgendein anderes Projekt vielleicht noch anzugehen und währenddessen diese Consulting-artigen Projekte ein bisschen weiter pushen und hoffen, dass wir da ein bisschen tiefer kommen.
Gefahr ist natürlich dabei, dass wir dann irgendwie mehr Spaß haben, irgendwas zu entwickeln, irgendeine Software, wo wir was Handfestes haben, weil man da natürlich dann diesen Progress hat. Man kann einfach was machen und weiß, man ist einen Schritt näher gekommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall regelmäßig reflektieren und schauen, okay, wie sieht es denn gerade mit der Chemie aus? Was können wir da mal wieder pushen, um da weiterzukommen? Und erst dann wieder zu schauen, okay, was können wir in der restlichen Zeit machen, die sonst nur sehr marginale Effekte hätte, wenn wir sie für die Chemieindustrie einsetzen würden.
Ja, im Moment haben wir jetzt auch noch sehr viele Interviews für nächste Woche nochmal gescheduled in der Chemieindustrie und vor allem auch nochmal auf die Themen speziell, die wir jetzt noch übrig haben. Und dann können wir vielleicht nochmal schauen, ja, was ist denn vielleicht das nächste Thema, wo wir ein Slide Deck machen wollen oder nochmal ein Outreach machen wollen auf LinkedIn, um nochmal ein bisschen tiefer eben in speziellere Themen reinzukommen und nebenbei vielleicht etwas zu machen, was ein bisschen mehr auch Spaß macht.
Ja, oder alternativ auch natürlich ganz rauszugehen aus der Chemieindustrie, wenn wir da auf keine Opportunities mehr kommen, die ansatzweise hoffnungsvoll sind. Aber gerade eben würde ich sagen, beispielsweise das R&D-Management-Tool ist zumindest irgendwas in der Richtung, dass man sich vorstellen kann, wo man denkt, man könnte einen Mehrwert haben für ein paar Unternehmen.
Ja.
Muss man natürlich einfach noch mehr prüfen und halt vor allem suchen nach irgendjemandem, der so interessiert ist, dass er uns das mal machen lässt oder genauer reinschauen lässt.
Richtig, soweit Plan für nächste Woche oder die folgenden Wochen. Ein neues Update gibt es auf alle Fälle schon wieder nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
Bis dann. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback.
Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.